Das Wort Gnade ist ja eins der größten und faszinierenden Worte im Christentum, aber gleichzeitig ist Gnade auch das gefährlichste Wort im Christentum. Die Frage ist, wozu brauchen wir überhaupt Gnade? Was ist überhaupt Gnade? Gnade ist ja so ein Wort, das ist nicht ganz unmissverstanden, weil wir brauchen es auch im Alltag ab und zu mal. Und doch wird Gnade mit verschiedenen Bedeutungen gefüllt. Was genau ist es? Warum brauchen wir Gnade? Ich glaube, um Gnade zu verstehen, muss ich zuerst verstehen, was Sünde ist. Wenn ich Sünde nicht verstehe, kann ich Gnade nicht verstehen. Und wir haben gestern bereits kurz besprochen über die Herkunft des Bösen. Gäbe es das Böse oder wäre das Böse nicht in diese Welt eingetreten, dann hätten wir Gnade nie kennengelernt. Das heißt jetzt nicht, dass der Sündenfall gut war oder positiv oder von Gott gewollt war, absolut nicht. Dennoch hat die Herkunft der Sünde bewirkt, dass Gott begnadigt. Begnadigt kann nur jemand werden, der etwas falsch gemacht hat. Das heißt, wäre nie etwas falsch gelaufen, wir würden vielleicht das gnädige Herz Gottes in diesem Ausmaß nicht kennen. Wir wissen es natürlich nicht, weil wir nicht wissen, wie es gewesen wäre, wenn. Dasselbe, wenn du mich fragst, wie wäre es, wenn du nicht die Hannelore geheiratet hättest? Ja, dann hätte ich vielleicht die oder die geheiratet, keine Ahnung, oder keine. Aber das weiß man ja nicht, wie es geworden wäre. Ähnlich ist es hier. Aber um Gnade, das Prinzip von Gnade zu verstehen, muss man Sünde verstehen. Und Sünde ist ein Wort, das absolut missverstanden wird. Wenn ich jetzt Zettel herumreichen würde und jeder schreibt drauf in einem Satz, was ist Sünde? Ich gebe dir mal 5 Sekunden zum Denken, was würdest du schreiben? Was ist Sünde? Wie würdest du es mit einem Satz formulieren? Nur für dich selber. Wir würden viele Antworten kriegen. Du hast das Wort, wenn du in Kirche gehst, falls du in die Kirche gehst oder die Bibel liest, hast du Sünde schon oft gelesen oder gehört. Aber was ist es? Das Verständnis, glaube ich, das heute zum Großteil ist, über Sünde ist, Sünde ist das, was attraktiv, aber verboten ist. Das ist Sünde. Es ist etwas sehr attraktiv, aber man darf es nicht tun. Und wenn du es dann doch tust, dann bist du ein Sünder. Einfaches Beispiel, wenn ich in Deutschland mit dem Auto 200 fahre, das finde ich super übrigens, ich wünschte, es wäre überall so, dann ist es im größten Fall kein Problem. Wenn ich aber dann in Österreich genau gleich weiterfahre, bei uns sind die Autobahnen ähnlich breit wie bei euch, du machst genau dasselbe in Deutschland, in Österreich, dann wirst du aufgehalten, dann bist du ein Verkehrssünder. Es ist nämlich attraktiv, so schnell zu fahren, aber es ist verboten. Und wenn du es dann trotzdem tust, dann bist du ein Verkehrssünder. Oder es ist attraktiv, vor dem Geschäft zu parken, weil dann brauchst du nicht lange gehen, aber dann bist du ein Parksünder. Alles, was attraktiv, aber verboten ist, wird heute als Sünde bezeichnet. Oder du willst abnehmen, und dann ist aber blöderweise der Schokolade da im Bett und dann isst du den Schokolade oder zwei und dann bist du ein Sünder. Jetzt habe ich schon wieder gesündigt. Es ist attraktiv, aber verboten. Das funktioniert mit fast allem, ob das dann über Sex geht und so weiter. Das Problem ist, dieses Verständnis von Sünde bringt uns auf die total falsche Spur. Weil Sünde in erster Linie keine moralische Sache ist nach der Bibel, sondern Sünde nach der Bibel ist, dass der Mensch sich abgewandt hat von Gott und selber Gott sein will ohne Gott. Er ist von Gott weggegangen. Und dieses Weggehen, das nennt die Bibel Sünde. Das heißt, Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild, so sagt es Genesis 1. Aber der Mensch begnügte sich nicht damit, Ebenbild zu sein. Er wollte das Abbild von Gott sein. Er wollte ohne Gott wie Gott sein, das Abbild Gottes und nicht Ebenbild, nicht gegenüber. Und dieser Beziehungsbruch, dieses Hinausgehen von Gott, das nennt die Bibel Sünde. Und darum lesen wir zum Beispiel in Römer 5, Vers 12, ist es so schön formuliert, da sagt Paulus, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Durch einen Menschen ist die Sünde, nicht Sünden, Singular, eine Sünde, die Sünde, ein Mensch, Adam, ist von Gott weggegangen. Übrigens Adam, das heißt ja Mensch, das war nicht der Vorname oder so. War es vielleicht auch, aber es heißt Mensch. Nun, manchmal fragt dann jemand, ja, der Gott, Mensch hat sich von Gott getrennt, aber was ist so tragisch daran? Ich trenne mich ja dauernd von etwas. Du bist jetzt auf Urlaub und hast dich von deinem Heimathaus in Deutschland getrennt, deshalb ist es auch nicht so tragisch, ist ja ganz nett. Manche fahren ihr Auto in den Graben, trennen sich vom Auto, leben aber trotzdem weiter, wenn es gut ausgeht. Mancher lässt sich sogar von seiner Frau scheiden, trennt sich von seiner Frau, lebt aber trotzdem halbwegs weiter. Und jetzt ist die Frage, was ist so tragisch daran, wenn ich mich von Gott trenne? Warum ist es so eine Tragödie? Nun, die Tragödie ist deshalb so arg, weil Gott ist Leben. Und wenn du dich vom Leben trennst, was bleibt dann? Der Tod. Darum ist Sünde so tragisch, weil durch dieses Weggehen vom Leben, von dem, der Leben ist, hast du den Tod bewirkt. Niemand hat den Tod erfunden, haben wir gestern schon besprochen. Sondern der Tod ist eine Konsequenz davon, wenn du vom Leben weggehst, dann gehst du in den Tod. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und mit der Sünde der Tod. Das ist dieses Weggehen von dem, der unser Leben ist. Und darum, ein Mensch, und wir nennen das ja die Erbsünde, das Wort habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, weil wir alle gesündigt haben, wir alle sind von Gott weggegangen. Wir lesen im Römerbrief, niemand fragt nach Gott. Keiner fragt nach ihm und es ist tatsächlich so, Menschen, die nach Gott fragen, sind die Ausnahme. Schau mal in deinem Umfeld, in deiner Firma, wie viele fragen nach Gott? Es ist nicht die Regel, es ist die Ausnahme. Das heißt, wir haben gesündigt und sind alle von Gott weggegangen. Und darum, das ist auch interessant, kein Mensch stirbt für seine Sünden. Das ist das andere falsche Bild, das wir oft haben, dass wir sagen, oh, wenn ich echt ein großer Sünder bin, dann wird Gott mich bestrafen. Und wenn ich ein riesengroßer Sünder bin, dann wird Gott mich töten. Die Antwort ist nein, das ist falsch. Gott wird dich nicht töten. Die Sünde hat dich bereits getötet. Weil wir lesen im Römerbrief, auch in Römer 6, Vers 23, ein ganz wichtiger Vers, da steht, Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Warum sterben wir? Nicht, weil Gott uns eine drüber haut, weil wir so böse moralische Übertreter sind. Warum kommt der Tod in die Welt? Weil der Sünder von Gott weggegangen ist. Darum geht er in den Tod. Der Sünde sollt ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus. Gott tötet keinen einzigen Menschen. Die Sünde tötet den Menschen. Darum hat ja Jesus sehr oft gesagt im Johannesevangelium, ihr werdet in euren Sünden sterben, wenn ihr nicht umkehrt. Du stirbst nicht für deine Sünde, du stirbst in deinen Sünden, du bist bereits tot. Weil wir von Gott weggegangen sind. Und wenn du vom Leben weggehst, dann bist du tot. Das ist die Logik der Sünde. Und wenn man das versteht, wenn man versteht, Sünde bedeutet das Aufgeben der Gemeinschaft von Gott, das Weggehen von Gott, das ist Sünde. Wenn ich das verstehe, dann verstehe ich Gnade. Gnade bedeutet, dass Gott mir, der ich von ihm weggegangen bin, nachgehe und mich ruft und anklopft und sagt, komm doch zurück zu mir und den Weg eröffnet. Und das nennt die Bibel Gnade. Sünde ist das Weggehen von Gott. Gnade ist, dass Gott uns zurückholt von sich aus zum Leben. Das ist Gnade. Und darum sagt Johannes im Johannes 1, Vers 16 und 17, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jetzt, Gnade ist ein gewaltiges Geschenk, weil Gott Menschen begnadigt, die es nicht verdient haben. Wenn du die Bibel liest, das ist eigentlich sehr ermutigend für mich. Wenn du schaust, die Menschen, die Gott begnadigt hat, dann kommst du zum Schluss, ich bin auch einer. Also ich qualifiziere mich da. Ich denke, wenn du nur die Liste, ich habe da ein paar aufgeschrieben, Jakob, das war ein Lügner. Wer von euch die Bibel liest, der kennt die Namen. Wenn es nicht liest, dann hör einfach zu. Der Moses war ein Mörder, genauso wie David und Paulus. Der Simon, der liebte die Huren, hatte noch dazu lange Haare, ist ja auch nicht gut, gell? Ja, genau, dann haben wir schon wieder so. Aber schau, er war auch einer, also auch du qualifizierst dich, gell? Ja, die Nazarene waren wieder ganz die Guten, gell? Dann war Hoseas Frau, die war eine Prostituierte. Wenn du die Bibel liest, das ist alles, steht alles in der Bibel drinnen. Elia war ein Selbstmordkandidat. Jeremia war depressiv. Jesaja predigte nackt, habe ich noch nie getan. Jona rannte weg von Gott. Der Petrus war ein jähzorniger Typ. Die Jünger sind eingeschlafen beim Beten. Falls dir das passiert mal, bist du in guter Gesellschaft. Simeon war fanatisch, Nathanael war zynisch, Martha, die hat sich um alles zersorgt, die Maria war faul, die Samariterin, die schlief mit mehreren Männern, Matthäus war ein Dieb. Und warum ich das sage ist, das sind all die Menschen, die von Gott begnadigt wurden. Die sind alle dabei, weil Gott Gnade schenkt. Und wisst ihr, hier kommt das Problem unter frommen Menschen. Fromme Menschen haben ein Problem damit. Weil Gnade ist total ungerecht. Weil da gibt es den einen braven Familienvater, der sich bemüht, gut, redlich zu leben. Und das ist gut so. Und dann gibt es den unmöglichen Typen, der aber dann irgendwie begnadigt wird und zu Christus findet. Und beide stehen genau gleich da. Und das ist das Faszinierende. Einer hat mal gesagt, das gefällt mir, das Kreuz ist der große Gleichmacher. Da ist jeder gleich. Aber das irritiert uns, speziell wenn wir fromm sind. Weil Gott sollte doch die sich bemühen, ein bisschen mehr belohnen. Aber hier ist ein Problem. Du kannst dir nämlich Gnade nicht verdienen. Gnade ist eben ein Geschenk. Und wenn du zu Weihnachten zwei Kinder hast, eins ist ein braves Kind, das andere macht dauernd Schwierigkeiten, und du gibst beiden ein Geschenk mit demselben Wert, das ist Gnade. Das ist kein Unterschied. Und das irritiert uns. Was jetzt das Problem ist, und das ist eigentlich meine Botschaft jetzt, ich erlebe immer wieder, kommt drauf an, in verschiedenen christlichen Gemeinschaften, wo ich bin, und ich komme relativ viel unterwegs. Ich habe auch das Vorrecht, in vielen verschiedenen Gemeinschaften zu sein und die ein bisschen kennenzulernen. Manche Gemeinschaften sind ganz auf Gnade und sie verstehen Gnade, zumindest einige, die in solchen Gemeinschaften sind, sie verstehen Gnade als einen Freibrief zu sündigen. Weil ich begnadigt bin, kann ich jetzt tun und lassen, was ich will. Das ist Gnade. Und Gnade wird dann missbraucht zu einem Freibrief, um zu sündigen. Und wenn ein Mensch, der begnadigt wurde, nicht versteht, dass er begnadigt wurde, um wieder in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, wenn er das nicht versteht, dann wird Gnade eine billige Sache. Dann heißt Gnade, ich bin ja begnadigt, ich bin nicht unter dem Gesetz, ich bin unter Gnade. Für mich gibt es keine Regeln, ich bin ein freier Mensch, ich kann tun und lassen als Christ, was ich will. Ich habe das schon öfter gehört. Und manche Christen leben auch so. Sie missverstehen den neuen Bund als einen Freibrief zu sündigen. Und wenn das der Fall ist, dann ist es fast klüger, zurückzugehen zum Alten Testament. Ich glaube nicht klüger, das ist falsch gesagt. Ich will es so sagen. Ich kann verstehen, warum manche christlichen Gemeinschaften zurückgehen zum Gesetz und sagen, wenn du Christ bist, dann musst du das tun und das tun, und du musst dich so und so benehmen. Seht ihr, das Gesetz gibt uns Richtlinien, nach denen wir uns richten können. Ob wir es schaffen oder nicht, ist eine andere Sache. Aber wir richten uns wenigstens danach. Gnade, das ist so frei und offen. Was soll ich damit tun? Und es wird dann entweder missbraucht, weil missverstanden. Und manche Pfarrer, Prediger, sie predigen über Gnade und alles, was die Zuhörer hören, ist, oh, ich kann leben, ich kann tun, was ich will. Und darum gehen sie manchmal zurück zum Gesetz. Das ist dann ungefähr so, da sagt man dann, ja, Gott liebt dich. Und die sagen, ja, genau, das gefällt mir, super. Gott ist gnädig, ja, genau, das ist mein Gott. Gott will dich verändern. Ja, das ist nicht unbedingt, ich bin ja begnadigt. Gott will etwas Neues mit dir tun. Ja, das brauche ich auch nicht, weil ich bin ein Christ. Sie Ende vom Gesetz. Alle jubeln, super, kein Gesetz mehr. Aber kein Interesse, dass Jesus in mir arbeitet und ich in sein Ebenbild verwandelt werde. Und ein negatives Beispiel in der Bibel haben wir, da kommen wir noch hin, das waren die Christen in Korinth. Die haben Gnade total missverstanden. Ich komme dann noch gleich drauf. Aber seht ihr, die Sache ist die, Gnade befreit uns nicht für Sünde, sondern Gnade befreit uns von Sünde. Gnade ist kein Freibrief, damit ich sündigen kann, sondern Gnade ist Gottes Möglichkeit, mich von Sünde zu befreien. Das ist die gute Botschaft. Nun, um ein bisschen mehr zu verstehen, das sind jetzt so ein bisschen theoretisch, was ich gesagt habe, um ein bisschen zu verstehen, was ich damit meine, möchte ich kurz zeigen, wie sieht das Gesicht der Sünde aus? Wenn ein Mensch von Gott weggeht und autonom nur sich selbst verantwortlich leben will, wie sieht so ein Leben aus? Nun, ich gebe euch 4 Punkte, wo man es ganz leicht erkennen kann. Das ist völlig unkompliziert, darum gefällt es mir. Aber im 1. Mose Kapitel 1, ich lese nur 3 Verse und von denen zeige ich dann 4 Punkte, wie Sünde aussieht. Das ist nicht kompliziert, auch wenn du müde bist, das schaffst du. Im 1. Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische der Meere, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde, über alle kriechenden Tiere, die auf Erden kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Soweit. Aus diesen drei Versen lernen wir mindestens vier Dinge. Erstens, wenn Gott uns geschaffen hat in seinem Ebenbild, dann hat er den Menschen extrem kreativ geschaffen. Wenn du das erste Bibel in der Kapitel in der Bibel liest, die Schöpfung der Erde und der Himmel, eins stellst du fest, Gott ist wahnsinnig kreativ. Er hat die Blumen geschaffen, die ganzen Tiere, die Sonne, die Planeten, alles hat er geschaffen. Gott ist wahnsinnig kreativ. Wenn wir nun in seinem Ebenbild geschaffen sind, sollten wir erwarten, dass wir sehr kreativ sind. Nun, wie sieht die Kreativität aus, nachdem ein Mensch von Gott weggeht und diese Kreativität egoistisch, egozentrisch wird? Wie sieht die aus? Nun, die sieht so aus, der Mensch ist immer noch kreativ, weil er ist so geschaffen, aber nicht um aufzubauen, sondern um zu zerstören. Nicht um ehrlich miteinander umzugehen in Liebe, sondern um sich selbst zu rechtfertigen. Und ich möchte da eins sagen, da gibt es viel dazu zu sagen. Unsere alte Natur ist nie so korrupt, als wenn wir uns rechtfertigen. Da sind wir Weltmeister. Ich und du auch. Nur ein Beispiel. Angenommen, stellt euch vor, da ist eine Skala, die geht von 1 bis 10. 1 steht für das, was du weißt, das ist eigentlich richtig und recht und ehrlich. 10 ist das, wo du genau weißt, es ist falsch und gemein und hässlich. Wir haben die Kreativität, uns von 1 zu 10 zu bewegen, ohne es zu bemerken. Wisst ihr warum? Weil wir wahnsinnig kreativ sind. Wir rechtfertigen jeden kleinen Schritt. Und dann, wenn wir bei 10 sind, sind wir schockiert, weil wir sagen, da wollte ich nie hin. Und wir sehen uns als Opfer, dass ich dahin gekommen bin. Und wir sagen, dann kann ich nicht verstehen. Weil wir so kreativ sind, uns selbst zu rechtfertigen. Ich nehme mal ein Beispiel, Ehebruch. Du heiratest jemanden, beide sind gläubig und du sagst dir, eins ist hundertprozentig, das weiß ich und das will ich, ich will meinem Ehepartner immer treu sein, ihn lieben und so weiter. Aber dann ein paar Jahre später, es kriselt dann in der Ehe und dann lernt er oder sie, ist jetzt egal, einen anderen kennen. Und dann, der erste Schritt ist, man redet halt mal mit dem. Ja, das ist ja nichts falsch, nicht? Das ist ja völlig okay. Und dann trifft man sich auf einen Kaffee. Ja, warum? Kaffee trinken ist ja keine Sünde, nicht? Ich kann ja Kaffee trinken mit wem ich will. Das ist ja völlig normal, das ist ja christlich, nicht? Mit jemandem Kaffee trinken gehen. Dann geht man halt mal, gemeinsam macht man halt eine Aktivität. Schritt Nummer 3. Weil das ist ja nicht falsch, nicht? Ich kann ja auch nicht nur mit meinem Ehemann was machen, ich kann ja auch mit jemand anderem machen. Und dann hält man halt mal das Händchen. Ja, mal Händchen halten ist ja noch nicht Sünde, nicht? Nicht so tragisch. Schritt für Schritt rechtfertigen wir. Und wenn du bei 10 angelangt bist, bist du schockiert. Wie konnte ich hierher kommen? Dabei wolltest du ja nie das sein. Schau dir mal einen Film an, das tun wir wahrscheinlich öfter. Wer von euch will gerne der gemeine, hinterhältige Ehebrecher im Film sein? Niemand. Weißt du, was du sein willst? Der Held, der die ganze Situation rettet und gut rauskommt. Warum wurdest du dann zu diesem gemeinen, hinterhältigen Ehebrecher? Weißt du warum? Weil du wahnsinnig kreativ bist. Das ist die Kreativität im gefallenen Zustand, weil Gott uns so gemacht hat. Das Zweite, Gott hat uns geschaffen mit Autorität und Kraft. Er hat gesagt, macht euch die Erde untertan. Das ist eine wahnsinnige Autorität, die Gott uns gegeben hat. Das heißt, wir sollten die Welt so hegen, pflegen, wahren und beschützen, wie Gott sie gemacht hat. Sie schön gestalten. Nun, wie sieht die korrupte Version aus? Indem wir die Welt ausbeuten, sie kaputt machen und zu unserem eigenen egozentrischen Wünschen uns fügen und dabei für die nächste Generation zerstören. Das ist die korrupte Version. Das Dritte, was wir im 1. Mose lernen, Gott hat uns geschaffen, um in Beziehungen zu leben. Lasst uns Menschen machen, der dreieinige Gott, in unserem Bild. Das heißt, der dreieinige Gott in sich pflegt bereits Beziehung. Und Gott hat gesagt, wir wollen den Menschen so schaffen, dass er genauso wie wir als Mensch, als Gegenüber lebt in Beziehung zu uns. So wurde der Mensch geschaffen. Wie sieht die korrupte Version davon aus? Dass wir Beziehungen vernachlässigen, zerstören, Menschen verletzen. Wir haben ein falsches Selbstbild, entweder Stolz oder Minderwertigkeitsgefühle. Wir haben ein falsches Bild vom Nächsten, es ist derjenige, den ich gebrauche für meine eigenen Ziele. Wir haben ein falsches Bild von Gott. Das ist, wenn Beziehungen zerbrechen. Die korrupte Version. Das Vierte noch, Gott hat uns als sexuelle Geschöpfe erschaffen. Es ist interessant, das erste Gebot, das Gott den Menschen gegeben hat, war, Sex miteinander zu haben, Kinder zu kriegen und sich einander zu erfreuen. Gott schenkt uns Kreativität, Autorität, Beziehungen und er schenkt uns die Sexualität, speziell um als Mann und Frau eins zu werden, sich aneinander zu erfreuen. Sexualität ist eine Gabe Gottes, ein heiliger Akt. Wie sieht nun die korrupte Version aus? Nun, brauchst du nur in die Welt zu schauen. Indem wir das, was schön und heilig ist, dreckig und billig verkaufen. Das ist die korrupte Version. Sieht, das ist die säkulare Welt, die spricht ja extrem viel über Sex. Du kannst ja bald keine Straße runterfahren, ohne eine halbnackte Frau oder sonst was zu sehen, auf Plakate oder Zeitungen oder was immer. Die spricht sehr viel darüber, aber nicht sehr hilfreich. Blöderweise hat die Kirche das vernachlässigt, denn die Kirche sollte über Sex reden. Denn es ist ein Geschenk Gottes, etwas Heiliges, etwas Schönes. Aber so sieht die korrupte Version aus. Und jetzt möchte ich euch was zeigen, was mich fasziniert. Dauert nicht mehr allzu lange. Schlagt bitte mal auf, wer eine Bibel dabei hat, 1. Korinther Kapitel 1. Weil die Christen in Korinth, die sind in all diesen Punkten korrupt geworden. Die haben jeden einzelnen dieser vier Punkte total missbraucht. Zum Beispiel, erstens, sie haben Beziehungen nicht gepflegt, sondern kaputt gemacht. In 1. Korinther 1 und Vers 10, da schreibt Paulus an diese Christen, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien. Was waren die Spaltungen? Geh runter zum Vers 12. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ja, ich gehöre zum Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, das ist der Petrus, ich aber zu Christus. Da gab es in dieser einen Christengemeinde, die war klein, da waren am Anfang ungefähr 50 Gläubige, da gab es schon vier verschiedene Konfessionen. Dann haben gesagt, ja, ich bin ein Paulus-Anhänger, der andere ein Petrus, der andere ein Apollos, der sagt, na, mir Christus. Da gab es Spaltungen. Sie haben gestritten miteinander. Übrigens, die Vielfalt der Konfessionen ist entweder unsere größte Stärke oder unsere größte Schwäche. Es kommt darauf an, ob du sie als positiv siehst oder ob du gegen die anderen kämpfst. Was haben die Korinther gemacht? Sie haben gegenseitig Spaltungen verursacht. Das Zweite, was sie gemacht haben, sexuelle Perversion. In Kapitel 5 kannst du es nachlesen. Das war ziemlich pervers. Das sagt er sogar in Kapitel 5, Vers 1. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch sei, und zwar eine solche Unzucht, die man selbst unter den Nationen, unter den Heiden nicht stattfindet. dass einer seines Vaters Frau hat. In dieser Kirchengemeinde hat einer mit seiner Stiefmutter geschlafen und das war cool. Weil wir sind unter Gnade, ich bin ja frei. Ich kann tun, was ich will. Ich bin begnadigt. Sexuelle Perversion und Ausartung, übrigens zu der Zeit gab es in den Heidnischen, in Griechenland, die sogenannte Tempelprostitution. Das war ein religiöser Akt, wenn ein Mann mit einer Tempelprostituierten geschlafen hat. Und die Christen haben sich gedacht, oh, wenn es für die gut ist, ist es für uns wieder auch nicht schlecht. Und so haben sie viele Mitglieder bekommen. Und das wurde nicht nur toleriert, sondern das wurde gefeiert. Das ist die Freiheit der Gnade. Dritter Punkt, die Glaubensgeschwister haben sich gegenseitig vor Gericht gezogen. In Kapitel 6 kannst du es nachlesen. Da sagt er, der Paulus ist schockiert, dass sich Christen gegenseitig vor heidnischen Richtern gegenseitig bekämpfen. Und er sagt, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun, als dass ihr so etwas Beschämendes tut? Aber die Christen sind gegenseitig vor Gericht gegangen. Und das vierte noch, kannst du im Kapitel 11 nachlesen, beim Abendmahl haben sie sich betrunken und vollgegessen. Abendmahl zu der Zeit, das war ja nicht diese Hostie, die wir haben, und ein Schluck Frucht, Saft oder Wein. Das war ein richtiges Essen. Und richtig viel Wein. Und da gab es einige, die sind schon früher zum Abendmahl, haben sich am Buffet vollgefuttert und haben den ganzen Wein ausgetrunken, waren besoffen. Und die später kamen, die hatten weder was zu essen noch was zu trinken. Kannst du im Kapitel 11 nachlesen. Und Paulus sagt, diese Katastrophe, was ihr da treibt. Das waren die Christen in Korinth. Ich habe jetzt eine Frage an euch. Wie würdet ihr eine Kirchengemeinde bezeichnen, die jetzt zwei Straßen weiter von euch beheimatet ist, deren Mitglieder sich beim Abendmahl betrinken und allen anderen alles wegessen, die gegenseitig vor Gericht gehen, die in sexueller Perversion leben und die in sich Spaltungen haben, die jeder sieht? Wie würdet ihr so eine Christengemeinde nennen? Ich glaube, wir würden eher negative Ausdrücke verwenden, Scheinheilige oder was immer. Und jetzt kommt das Faszinierende und das ist der Punkt. Wisst ihr, wie Paulus diese Christen genannt hat? Er hat sie genannt, ihr Heiligen. Ihr seid Heilige. Jetzt geht mal zum 1. Korinther Kapitel 1. Da lesen wir, Paulus schreibt an diese, was man sagen muss, furchtbare Christengemeinde. Und da ist nichts beschönigt in diesem Brief. Und da sagt er als einleitende Worte, Korinther Kapitel 1, Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus anrufen. Vers 3. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinen Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Wisst ihr, was mich hier fasziniert? Paulus nennt diesen wilden Haufen, die sich Christen nennen, ihr seid berufene Heilige. Was heißt heilig? Heilig heißt ganz einfach, abgesondert oder beiseite gestellt für Gott. Und er sagt zu ihnen, ihr seid Heilige. Er erinnert sie daran, was sie in Christus sind, nämlich geheiligt, abgesondert für Gott in Jesus Christus. Und wisst ihr, was hier so gewaltig ist? Gott gibt uns nie auf. Er erinnert uns daran, was wir geworden sind in Jesus, Völlig egal, wie weit wir uns wegbewegt haben mögen. Und er ermutigt uns, es besser zu machen in Christus Jesus, weil wir Heilige sind. Ich möchte euch ermutigen, das wirklich durchzustehen. In den ersten 9 Verse lesen wir 8-mal den Namen Jesus Christus. Wisst ihr warum? Weil die Korinther haben sich über noch was gestritten, über die Gaben des Geistes. Kapitel 12 und 14 kannst du nachlesen. Die haben gestritten, was ist die größere Gabe, was ist die weniger große Gabe. Und wisst ihr, was Paulus hier erinnert? Freunde, die Gaben sind schön, aber der Heilige Geist ist dazu da, um euch Jesus Christus lieb zu machen. In die ersten 9 Verse 8-mal der Name Jesus Christus. Und sie haben vergessen, es geht um Christus und haben sich in alle möglichen Dinge verrannt und nennen es noch geistlich. In den ersten 7 Versen lesen wir 3-mal das Wort Gnade. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Obwohl Paulus sieht und es ihm wehtut, wie diese Christen die Gnade missbrauchen, geht er keine Minute zurück zum Gesetz. Niemals. Er geht nie zurück zum Gesetz und sagt, ihr seid Christen, jetzt müsst ihr aber aufpassen und das und das und das tun. Er bleibt bei der Gnade. Egal, wie weit es auch missbraucht wurde. Und Vers 9 ist für mich der Höhepunkt vom ganzen Brief. 1. Korinther 1, Vers 9. Da sagt er, Gott ist treu. Ihr nicht, aber Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid. Wozu? In die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Wisst ihr, wozu du berufen bist? Zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist deine Bestimmung. Wenn du das versäumst, hast du Gnade missverstanden. Und seht ihr, Gnade ist kein Freibrief zu sündigen. Vielleicht ein hilfreiches Beispiel noch zum Abschluss und dann bin ich fertig. Genauso wenig wie dein Führerschein ein Freibrief ist, Unfälle zu machen. Genauso wenig ist Gnade, einen Freibrief zu sündigen. Schau, wenn du einen Führerschein hast, dann kann es sein, dass du einen Unfall machst, natürlich. Wenn du einen Führerschein hast, wirst du auch wahrscheinlich einmal einen Unfall haben. Aber der Führerschein gibt dir nicht das Recht, Unfälle zu verursachen. Sondern der Führerschein gibt dir das Recht, mit anderen Autofahrern respektvoll unterwegs zu sein, aufeinander Acht zu geben. Genauso ist es mit Gnade. Gnade ist nicht das Recht zu sündigen. Ja, als begnadeter Christ wirst du sündigen. Du wirst mal einen Unfall haben. Aber es ist nicht das Recht zu sündigen, sondern das Recht, frei zu sein. Und ich möchte jetzt als Abschluss noch gemeinsam beten. Und vielleicht muss der ein oder andere von euch sagen, Herr Jesus, ich möchte heute mein Denken ändern. Ich möchte um Vergebung bitten, wo ich deine Gnade missbraucht habe für meine egozentrischen Wünsche, die weder mir noch anderen helfen. Und ich möchte wirklich aus dieser Gnade leben, um in Gemeinschaft mit dir zu sein. Und dass man da wirklich sagt, ich möchte mein Denken ändern und mit dir leben. Und wer das will, kann das gerne mitbeten. Du weißt selber genau, wenn Gott dich meint, dann weißt du es. Dann widerrufe den Missbrauch der Gnade und erfreue dich an der wahrhaftigen Gnade. Ich will noch beten. Lieber Herr, ich bin ein Heiliger. Ich bin ausgesondert, um jeden Tag mit Jesus zu leben. Ich bin dazu auserwählt, jeden Tag mit Jesus unterwegs zu sein. Und die Gemeinschaft mit Jesus ist mein Weg und das Ziel meines Lebens. Es ist ein Leben voller Liebe und Freude. Und danach sehne ich mich. Mehr als nach allen anderen Dingen in dieser Welt. Und mit Gottes Hilfe wähle ich diesen Lebensstil. Den Lebensstil der Gnade. Den Lebensstil der Gemeinschaft mit Jesus Christus, wozu du mich berufen hast. Denn bei dir möchte ich für immer sein. Wir beten noch in der Stille weiter. Danke, Herr, dass du mein Gebet erhörst, weil du anwesend bist im Heiligen Geist. Segne uns, bewahre uns und gib uns gute Gedanken, Herr. Amen.